ARD.
Na, dann fangen wir doch mal an in dieser ersten Nach-Osterfolge 2024. Herzlich willkommen hier in der Masurenallee im Fernsehzentrum Axel Kruse. Also ein einheimischer Ostersucher an diesem Wochenende. Aber wir sehen auch die schönste Tapete im RBB-Fernsehen, bei YouTube und überhaupt hinter Christian Beek. Wir kommen gleich natürlich zum harten Profifußballgeschäft, ist ja ganz klar. Aber erstmal Grüße nach Thessaloniki und natürlich die Frage, wir wollen ja unserem Bildungsauftrag auch gerecht werden. Wie groß, wie bunt sind die Ostereier im Griechischen?
Ja, die sind erst Anfang Mai, weil hier der julianische Kalender erst Anfang Mai Ostern aussagt und wir hier ganz normalen Modus haben. Also hier war zwar Sonntag alles geschlossen, aber gestern schon wieder alles offen. Also ganz normaler Modus hier in Griechenland.
Das nennt man doch mal Bildungsauftrag. Sehr gut, danke, Herr Beek. Also ich wusste ich nicht, also muss man wirklich sagen.
Sehr gerne.
Wieder was dazugelernt.
Und sag mal, diese Tapete im Hintergrund, wie kommt's? Also nicht zu der Tapete, dass du die tapeziert hättest, aber warum Thessaloniki, warum die Tapete? Was treibt Herrn Beek in die Ferne?
Ja, erstmal war es ein Top-Flug, ja, weil man vormittags aus Berlin wegkam, also gleich früh.
Wichtig.
Und alle anderen Inseln wie Ibiza oder Mallorca, und das hat man ja alles durch, Gran Canaria, und dann haben wir jetzt mal Thessaloniki gebucht, weil da waren wir noch nie. Also eine sehr quirlige, bunte Stadt. Da sieht man auch ein bisschen an der Tapete. Ja, so aktiv ist das hier alles. Also auch ein riesiger Hafen, eine coole Strandpromenade, unheimlich viele Cafés, unfassbar. Aber was sie hier so ein bisschen Themen haben, so mit dem Umweltschutz. Ja, also hier liegt so viel Müll in den Ecken rum. Also da müssen wir noch ein bisschen üben hier in Griechenland. Aber ansonsten ganz wunderbar.
Ich habe da noch eine Idee, also für die Hörer, die sehen das jetzt nicht, die tolle Tapete. Und in Deutschland weiß ja Beke, ab 1. April darf man ja kiffen. Kiffen ist ja freigegeben. Und das sieht so ein bisschen aus, als wenn das so Hanfblätter sind im Hintergrund. Also ich glaube, Beke kauft da ein. So, also der holt sich da die Hanfblätter. Nee, kiffen ist nicht dein Ding, oder?
Nee, absolut nicht. Also wer das auch freigegeben hat, der hat aus meiner Sicht ein bisschen was versäumt, was unsere Kinder und Jugendlichen angeht.
So, meine Herren, wir driften schon ab, lange bevor wir hier starten, wenn wir schon bei legalisiertem Cannabis sind, wenn wir bei griechischen Osterbräuchen sind. Wir haben viel gelernt, aber ich würde sagen, wir widmen uns mal dem Kerngeschäft. Wir kommen mal zum Fußball. Bitteschön.
Der RBB Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
Heute habe ich keinen zum Schunkeln.
Hast keinen zum Schunkeln?
Du bist nicht da zum Schunkeln, das ist doof.
Gleich.
Ja, achso, das war's schon. Griechisch knapp. Ein knappes Tut mir leid. Ja. Also, Folge 174, Hauptstadt-Derby-Podcast. Wir reden neben Religion und zu allem, was es sonst noch so gibt, auch noch über Hertha BSC in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir reden über den ersten FC Union und tun das natürlich also mit Axel Kruse, Hertha-Kapitän in den späten 90ern, Urgestein, der den Verein natürlich auch weiterhin unter allen Kriterien beleuchtet und alles verfolgt, was Hertha BSC so ausmacht. Und den Ur-Unioner mit, jetzt beschreiben wir es nochmal, weil im Originalzustand ist es ja ein Podcast zum Hören. Axel, du hast es schon gesagt, da sind viele bunte Blätter im Hintergrund, Palmenblätter, ein Tukan ist da auch zu erkennen und vorne weise Christian Beek, der Ur-Unioner in Thessaloniki.
Was ist da zu erkennen? Ein was für ein Kahn?
Ein Tukan, das ist nicht Oliver Kahn, sondern ein Tukan. Ich dachte auch, es wäre ein Pelikan, aber wenn Beke sich bewegt, dann ist es, glaube ich, im Hintergrund ein Tukan, der schwarze Vogel mit diesem langen orange-gelben Schnabel.
Was? Hätte ich auch gar nicht gesehen. Herr Wiese, Respekt.
Naja, nun, ne?
Ich würde auch sagen, hätte ich auch nicht gedacht. Du hast ja, also bist ja Blitzauge.
Naja, mit so einem botanischen Namen muss ich mich doch auch in der Tier- und Pflanzenwelt ein bisschen auskennen.
Der war gut.
Wir zeichnen übrigens auf an einem Dienstag, gestern Ostermontag. Nochmal kurz, Axel, also über Beke haben wir schon gesprochen. Der hat in Griechenland kein Ostern. Wie war es bei dir?
Ach, sehr schön. Ich war an der Küste bei meinem Papa. Mein Großneffe war mit dabei, der ist 9, Bruno. Bruno hat gesucht, also das ist ja mal so geil. Also der kriegt dann so einen Riesenkorb, der ist ja ein einzige Kind. Dann kriegt er einen Riesenkorb, ich glaube 10 Geschenke, die dann alle so zum Suchen sind. Aber meine Nichte, die sind ja die Unioner, der komische Teil der Familie sozusagen. Und die versteckt auch viel zu leicht. So, und dann sagt sie auch mal warm und heiß und so ein Mist alle. So, also ich kenne das von meinem Vater, der kennt das von seinem, wenn der einer versteckt hat. Da wird nichts gesagt und wird auch ganz fies versteckt. Also da wird irgendwie so oder so und wird nichts gesagt, warm oder heiß. So, aber der war nach 10 Minuten durch, hat er seine 10 Geschenke. Das war nicht so mein Ding.
Bruno der Sammler, da hatten wir bei Hertha auch mal so einen Bruno Labbadia vor ein paar Jahren. Lief ja auch gar nicht so schlecht eine Zeit lang. Aber das waren ganz andere Zeiten. Und deshalb nochmal ein herzliches Willkommen von Dennis Wiese, heute nochmal vertretungsweise. Dirk Walsdorf ist im Osterurlaub und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, denn wir kamen ja in den letzten Wochen in dieser Konstellation schon dreimal zusammen und es gab wirklich viel Lob, ganz liebe, nette Worte in den sozialen Medien und da herzliches Dankeschön an alle. Heute dürfen wir nochmal loslegen in dieser Runde und das machen wir doch gleich mal, indem wir uns die Spiele anhören.
Nachspiel.
Und genau besprechen. Beke, wie war es in Thessaloniki so mit dem Union-Gucken in Frankfurt, Sonnabend 15:30?
Ja, das war ganz wunderbar. Ja, ich habe ja da ein wunderbares Handy, wo man einen bestimmten Sender dann einstellen kann und dann kann man sich das Spiel anschauen. Es war wie immer ein großer Kampf. Ja, wir haben, also Frankfurt hat es nicht leicht, eklig wie immer. Frankfurt hatte zwar ein paar Möglichkeiten, aber wir waren halt wirklich. Also was die Intensität betrifft, Zweikampfverhalten und kein Tor zulassen, verbunden mit dem Quäntchen Glück, also was wir uns jetzt wieder erarbeitet haben, ist das 5. Spiel jetzt zu 0 mit Bielica. Also da ist wirklich einiges wieder zusammengewachsen, was wir in einer Hinrunde so nicht liefern konnten. Und das war schon sehr, sehr, sehr stark. Wenn wir nach vorne hin ein bisschen mehr Überzeugung, ein bisschen mehr Ruhe haben, aber unsere Stürmer sind jung, die wir jetzt da vorne drin haben, dann haben wir natürlich sehr viel Geduld, wäre dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel gewesen, 3 Punkte mitzunehmen. Aber die Mannschaft hat von der Systemtreue, Disziplin, Laufbereitschaft und vor allem diese Zweikampfhärte, dieses Eklige, war das ein Riesenspiel. Ja? Also das muss man ganz klar sagen.
0:0 in Frankfurt. Wir hören mal noch mal kurz rein, wie sich das im rbb24-Inforadio angehört hat.
Weit in die Spitze zu Ekitike. Der geht vorbei am Keeper und geht nicht ins Tor. Riesenmöglichkeit für Eintracht Frankfurt. Ball kommt auf Vertessen in die Zentrale. Nochmal auf Aronson. Und der zieht ab aus 14, 15 Metern Torentfernung. Knapp über den Kasten von Kevin Trapp. Fehler der Frankfurter Hintermannschaft. Und dann trifft er nur das Außennetz. Mikkel Kaufmann auf die Reise geschickt. Skiri legt den Ball in den Lauf des Unioner Stürmers. Der dringt ein, halb rechts in den 16er und setzt das Ding 50 Zentimeter neben den rechten Pfosten. Kevin Trapp hätte keine Chance gehabt.
Wir hätten uns gewünscht ein Tor, aber müssen wir weiter trainieren, weiter üben. Also fest am Boden stehen und versuchen, nächstes Spiel wieder einen Dreier zu machen.
Ich glaube, es waren gute Chancen auf beiden Seiten. Wir sind natürlich zufrieden. Auswärts in Frankfurt ist ein Punkt sehr gut. Die Art und Weise war wieder in Ordnung. Wir hatten gute Kontermöglichkeiten, waren defensiv sehr stabil, obwohl viel Druck da war. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, werden wir das auch schaffen.
Den Klassenerhalt nämlich meint Christopher Trimmel, Unionskapitän, davor der Trainer Nenad Bjelica und Daniel Höher, der Kollege vom Hessischen Rundfunk. Axel, du verziehst das Gesicht?
Nee, ich wundere mich so ein bisschen, da kannst du eigentlich nicht zufrieden sein, weil ich finde, das Spiel musst du gewinnen. Beke hat das gut zusammengefasst. Also defensiv wieder dieses Ekelhafte, was wir im letzten Jahren immer beschrieben haben. Also in den Zweikämpfen gut dabei, gut gegen den Ball gearbeitet, kaum was zugelassen. Also ich würde mal sagen, die ersten 60 Minuten, Eintracht Frankfurt hat gar nicht stattgefunden. Und hatten so ein paar Möglichkeiten, aber nicht wirklich Torschancen. Und Union, muss man einfach mal sagen, da waren ja 3, 4 dabei, die musst du dann auch mal machen. Also Kaufmann, Vertessen gleich nach 4 Minuten, glaube ich, übrigens wäre eine schöne Vorarbeit von Renault gewesen. Ein geiler Abschlag, schön in den Lauf, ist eigentlich ein Traum für jeden Stürmer. Den musst du machen. Also das ist dann einfach, und wir, also zumindest aus den 3, 4 Dingern, die da waren, auch zweite Halbzeit, Kaufmann wurde gerade angesprochen, da wurde er ans Außennetz, der ist frei durch. Und wenn du als Stürmer frei durch bist, dann solltest du auch mal einen machen. Und das war eigentlich, also ein Spiel, finde ich, wenn du so ein gutes Auswärtsspiel machst, hinten keinen reinkriegst, dann musst du das Spiel gewinnen. Also da beißt die Maus denen keinen Faden ab. Also das ist einfach dann... Ja, und Beke hat ja gesagt, mit den Stürmern, ja, sie sind jung, vielleicht ist es ja dann doch die Qualität, haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen, dass es dann eben nicht diese Top-Qualität ist, die dann aus solchen Situationen eben auch mal dann die Tore macht.
Beke, wir haben jetzt viel gehört, du hast es eben schon gesagt, Christopher Trimmel hat es gesagt, wir haben unser Gesicht eigentlich wieder entdeckt. Also das sagen die Unioner, eklig, kompakt und dann halt Umschaltmomente, das, was man so aus den ersten Bundesliga-Jahren kennt. Was hat denn Nenad Bjelica mit seinem Team, was haben die denn da gemacht? Wo haben die denn gekramt? In welchen Kisten, dass sie es auf einmal wieder vorgezaubert haben, was ja in der Hinrunde unter Urs Fischer komplett verschwunden war?
Ja, ich glaube, das ist vor allem das Vertrauen dahingehend, dass man das auch wieder kann, was man vorher immer abgeliefert hat. Ich glaube, das sind gar nicht so viele Stellschrauben. Aber in erster Linie wird es sehr, sehr harte Arbeit gewesen sein, die Bjelica dort an den Tag gelegt hat. Er macht ja auch einen sehr, sehr disziplinierten, korrekten und sehr ordnungsliebenden Eindruck. Und das spiegelt sich jetzt wirklich in der Mannschaft wieder, diese totale Stabilität in der Defensive bis hin dazu, was auch für mich ein wichtiger Punkt ist, was bei Urs Fischer nicht so der Fall war, es haben alle Spieler die Möglichkeit zu spielen, dabei zu sein, kriegen ihre Chancen nach gutem Training. Toussaint ist, denke ich, ein gutes Beispiel, der bei Urs Fischer eigentlich gar nicht zum Zuge kam. Und da ist jeder dann mal dran. Auch Trimmel hat jetzt wieder vermehrt gespielt, obwohl wir zum Anfang der Rückrunde dachten, na Mensch, Juranovic wird ihm jetzt den Rang ablaufen. Nein, dem war nicht so. Es sind also alle im Boot, das heißt hoher Konkurrenzkampf. Jede Fehlerquote wird sofort mit einem anderen Spieler dann wieder ersetzt, also wenn die Fehlerquote zu hoch ist. Und das ergibt natürlich Leistungsfähigkeit, belastbare Leistungsabrufe. Und so funktioniert die Mannschaft. Nur nach vorne hin, das hat man gerade, hat auch Axel gut beleuchtet, dass wir da noch abgezockter, viel besser und überzeugter werden müssen, um dann solche Spiele wie in Frankfurt auch zu gewinnen, weil die Chancen sind 100% da gewesen. Aber da sind wir gerade noch nicht. Aber um auf Bjelica und sein Team zurückzukommen, man hat wirklich ganz, ganz intensiv an diese Kleinigkeiten, an diesen Kleinigkeiten wieder gearbeitet, die Fehlerquote zu senken, konsequent das Tor zu verteidigen und nach vorne versucht man, guten Fußball anzusetzen, nicht mehr mit vielen langen Bällen über Behrens, wie wir es hatten, sondern kurzes Passspiel, auch mal Spiel in die Tiefe, wo die sprintstarken Jungs dann auch mal reinstoßen und dann sich Möglichkeiten herausholen. Also da ist eine Veränderung da, die ist jetzt nicht so riesengroß, aber die Entscheidende ist eigentlich, dass die Fehlerquote gefallen ist. Ja, wir machen wesentlich weniger Fehler als noch in der Hinrunde und das zahlt sich dann aus.
Beke hat es gerade gesagt, der Schlüssel ist immer in jedem Fußballspiel, da kann mir einer was erzählen, das war vor 100 Jahren so und das ist jetzt immer so, ist die Defensive. So, wie sagen wir schon die ganzen Jahre hier, wenn du hinten keinen reinkriegst oder schaffst vorne kein Tor zu schießen, aber stehst hinten zu null, hast schon mal einen Punkt. Ja. So, und das ist die Grundaufgabe, die Union, das hat Union ja auch so stark gemacht, diese Defensive gut zu stehen, keine Fehler zu machen, du machst immer mal ein, zwei, natürlich brauchst du auch immer mal ein bisschen Glück, du brauchst auch mal einen Torwart, der hat dann auch noch ein, zwei Dinger gehalten, ja, aber grundsätzlich war ja das Problem nachher bei Urs Fischer, dass du so viel Gegentore gekriegt hast. Vorne bleibe ich dabei, ist dann vielleicht auch ein bisschen Qualitätssache. Aber das Problem war ja hinten. Du hast so viel Gegentore gekriegt. Übrigens, wenn du gerade in der ersten Halbzeit bleibst, du gehst in Rückstand. Das macht ja was mit dir als Spieler. Dann weißt du, Mist, wieder eine Drucksituation. Jetzt muss ich ein Tor schießen vorne. Wenn ich noch einen reinkriege, bin ich schon mit 2-0 zurück. Also das ist dieses Grundding, was Union so stark macht. Und wenn man mal, ich habe mir die Aufstellung noch mal rausgesucht hier, wenn man mal guckt, das ist ja keine Trümmertruppe. Wenn man mal guckt, Renault hinten, Diego Leite, Vogt, Doki, dann Trimmel, Toussaint, Khedira, Gosens, das ist ja schon klasse. Ja. Vorne, wie gesagt, bleibe ich dabei, Aronson, Kaufmann und den anderen kann ich nicht lesen. Vertessen, ja genau.
Vertessen,
ja. Ganz genau. Also vorne ist Talent, nenne ich das jetzt mal, aber die ersten 8, die ich da genannt habe, inklusive des Torhüters, das ist schon Qualität. So, und damit glaube ich, wenn man mal auch vergleicht mit den anderen Mannschaften in der Liga, also nicht umsonst ist Union jetzt da klettert man jetzt so ein bisschen nach oben. Also das ist schon keine schlechte Mannschaft. Ich bleibe dabei, wenn du vorne einen Knipser hast, der dir, den brauchst du eigentlich, der so 12 bis 15 Tore macht, na, dann sieht das in der Tabelle schon ganz anders aus. Dann ist das eine Mannschaft, die auch wieder nach oben schauen kann.
Ja, wir wollen ja heute mal, es sind noch 7 Spiele für Union und für Hertha in dieser Saison. Wahrscheinlich, Union hat jetzt 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, kann man da sehr sicher mit der ersten Liga planen. Bei Hertha kann man sehr sicher mit der zweiten Liga planen. Deshalb wollen wir gleich mal gucken, wie geht's denn weiter? Wie ordnet ihr das ein auf den jeweiligen Trainerpositionen? Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Ich würde gerne den ehemaligen Stürmer Axel Kruse noch mal fragen. Klar, wir sprechen Woche für Woche über die Qualität vorne bei Union. Was könnte man denn machen, um jetzt aus solchen jungen Spielern, die neu auch in Deutschland, neu in der Liga sind, wie Vertessen zum Beispiel, Aaronson, der ja immer weiter sich entwickelt, der kein klassischer Stürmer ist, aber auch da offensiv mitmischt. Wie würdest du die denn besser machen? Wie würdest du zum Beispiel du hast diesen langen Abschlag von Renault beschrieben, 1-1, dann Vertessen gegen den Torwart, gegen Trapp. Also wie kann man die besser machen? Gibt der Stürmertrainer?
Ja, Abschlüsse. Aber es gibt ja unterschiedliche Spielertypen. Und ich glaube, Vertessen ist so ein Halbneuner, nenne ich das so ein bisschen. Aaronson ist so ein Halbneuner. Unheimlich quirlig, unheimlich auch fies zu spielen. Also das sind so Spieler, die sind für Beke ganz fies gewesen, oder? Die so schnell sind, die nicht seine Größe haben. Und also ich finde die schon nicht schlecht. Ich glaube nur, und das ist das Schwere, das suchen alle. Du brauchst einen da in der Mitte, in der Zentralen, der die Buden dann am Ende macht, der diese Abpraller macht, der, wie ich gerade gesagt habe, einen Stürmer zu finden, der dir 12 bis 15 Tore garantiert. So, wenn du den hast, der auch mal aus dem Nichts was macht, aus einer Standardsituation, also ich sag mal so, Aaronson oder auch Vertessen, aus den Standards werden die jetzt nichts machen, also sind jetzt nicht die typischen Kopfballungeheuer oder irgendwie sowas, aber trotzdem, die sind wichtig, weil die eine ganze Abwehr immer in Bewegung halten und alles und Räume reißen eben für andere.
Ja.
So, die ist ganz oft unterschätzt, ganz oft sagt man, ah, der Torschütze, ach wie geil, guck mal, der hat jetzt schon 15 Tore, aber der profitiert von solchen Spielern, die ich gerade genannt habe, die denn da die Räume reißen und alles. Wie gesagt, ich glaube, Kaufmann ist eher so in der Zentralen einer, ob der es ist, weiß ich nicht, eher nicht, aber das ist, glaube ich, also wenn ich bei Union Verantwortung hätte, würde ich sagen, ich setze alles darauf, weil du hast einen guten Torwart, du hast eine gute Defensive, du hast gutes Mittelfeld, setze alles darauf auf einen Stürmer und viel mehr würde ich da gar nicht gucken.
Du meinst für die neue Saison jetzt,
genau,
also
für
neue Zugänge. Alle ja so knapp 1,80, ne? Vertessen und Aaronson. Beke, du 1,91 Gardemaß, ne? Oder hast du nochmal nachgemessen im Alter? Ist da schon was verschwunden oder?
Vorsicht.
Ich weiß ja nicht. Ja? Nein, aber 1,91, ne?
1,90 ist alles so geblieben.
Gut. Aber übrigens manchmal geht es nicht um die Größe. Also ich kann mich noch Fritz Walter, also nicht der Fritz Walter von 1954, sondern Fritz Walter, mein Mitspieler beim VfB Stuttgart in den 90ern,
ja,
der war auch nur so groß wie ein Dackel, aber Fritz war einfach, der hat dir den Torjäger und der hat dir eine Bude nach der anderen gemacht. So meine ich, den typischen Torjäger. Euro-Eddie Schmidt, der ist auch nur so groß wie ich. So, der hat den ganzen Tag nur an Tore gedacht. Der war wie ein Irrer. Für den war das Spiel insgesamt völlig egal. Hauptsache Tore, Tore, Tore. So. Und diesen Typ Spieler, den glaube ich brauchst du und der muss dann nicht 1,90 sein, sondern wie gesagt, der dir 12, 15 Tore garantiert, der nur darauf aus ist, der wird auch nie über außen kommen, irgendwie eine Flanke geben oder einen schönen Pass. Nee, der ist nur zum Tore schießen da. Aber den suchen alle.
Einen gibt's ja da bei den anderen in der Stadt, in Blau-Weiß. Ich will nur ganz kurz zu Euro-Eddie schon mitkommen. Karlsruher SC, was war's? 7-0, glaube ich, gegen Valencia damals.
Gegen Valencia, ja, genau.
Das Rückspiel.
Ja, ja. Eddie war ja mein Mitspieler bei Eintracht Frankfurt und ist dann, ich bin dann nach Stuttgart gegangen, erst nach Karlsruhe gegangen. Und Eddie, wie gesagt, das hat mich schon wahnsinnig gemacht. Dem war das ganze Spiel völlig egal. So, ich meine, der hat nachts davon geträumt, hat er mir auch immer erzählt. Oh, ich träume davon, wie ich schon wieder ein Tor schieße. Und diese typischen Torjäger. Tabakovic ist, glaube ich, auch so einer.
Ja.
Der ist auch, der ist da in der Box. Und wenn da ein Ball runterfällt, ist der da. Und übrigens, du musst auch nicht immer Gardemaß haben, um Kopfballtore zu machen. Also ich kenne mal, wen wird Beke kennen? Kennst du noch Dieter Kühn, Lok Leipzig früher?
Ja, und das ist lange her, mein Lieber.
Ja, aber Dieter Kühn, der war auch nur so groß.
Es gibt so ein paar Schnüffelnasen im Strafraum, die können das halt, ja.
Genau, und der war der Timing, der hat Kopfballtore ohne Ende gemacht, weil der genau im richtigen Moment hochgesprungen ist, einen gewissen Stand hatte, boom, und dann hat er die reingemacht. Da ist ganz viel Technik, Timing, aber auch ein typischer Spieler, wo es nur um Tore ging. Da ging es sonst, um was anderes ging es da nicht.
So, jetzt kommen wir genau zu dem Mann, den wir noch in der Stadt haben, du hast ihn schon erwähnt, der auch bestimmt von Toren träumt, vor dem Spiel, nach dem Spiel.
Fluppe.
Von zwei Toren konnte er träumen im Spiel gegen Nürnberg. Wir sind bei Hertha BSC. Sonnabend 20.30 Uhr gegen Nürnberg.
Tor für Nürnberg. Und natürlich Uzun. 14. Minute. 2:0. Eine Kontersituation. Schludrig, unkonzentriert verteidigt von Hertha BSC. Und dann war der Weg frei für Schleimer. Anschlusstreffer. 1:2 nur noch. Winkler mit dem Kopf nach der Flanke von der linken Seite. Rehse. Tor für Nürnberg, das gibt's doch gar nicht. Und es ist kein Geheimnis, dass es nur einen geben kann, der hier kurz nach Wiederanpfiff für die Franken erfolgreich ist. Usun, das ist ein Wahnsinnstyp. Tor für Hertha, Tabakovic per Kopf, 54. Minute und jetzt Elfmeter für Hertha BSC. Jetzt also die Chance für Tabakovic auf den Ausgleich. Er wird mit rechts schießen, der Bosnier. Er nimmt 3-4 Schritte Anlauf, schießt, Tor, verwandelt, 3-3.
Ja, die erste Halbzeit, kann man sagen, hat gar nichts gefallen und müssen wir froh sein mit der 1-2. Ja, das ist nicht mehr gewesen und das hat nicht gut ausgesehen. Und dann kriegen wir noch ein Gleicher 3-1 und dann kommen wir richtig zurück mit geiler Tore, ausgespielt, Dampf gemacht.
Ich glaube, wenn man 3 Tore kassiert, muss man mit einem Punkt zufrieden sein. Kann man aber auch sagen, wenn man 3 Tore schießt, muss man eigentlich gewinnen. Moral gezeigt, zweimal mit 2 Tore Rückstand zurückgekommen. Nichtsdestotrotz hatten wir uns heute einen Sieg vorgenommen, von daher ist es ein bisschen schade.
Wir wollen viel noch den Fans zurückgeben, weil was die machen dieses Jahr, ist es unglaublich. Und dann schauen wir, was wir am Ende erreichen, aber ich glaube, mit dem Aufstieg braucht hier, glaube ich, jetzt keiner mehr reden.
3-3, Hertha gegen Nürnberg, gehört der Reporter Guido Ringel, dann Pal Dardai, der Trainer Fabian Rehse, gewohnt diplomatisch und Florian Niederlechner hinten raus. Axel, alles wie immer, oder? 3-3, viel Spektakel, kein Sieg.
Ja, ich mag ja kein Spektakel. Also für mich ist Profifußball und Profifußball, da geht es um Ergebnis. Wenn du, Paul hat es ja richtig gesagt, wenn du so eine erste Halbzeit spielst, also dass wir da mit 2-1 überhaupt in die Halbzeit gehen, war ja positiv für uns. Das war ein Witz, die haben uns ja vorgeführt in der ersten Halbzeit, das war ja Wahnsinn. Ich will trotzdem was Positives sagen zu der ersten Halbzeit, weil wir haben versucht, vorne zu attackieren. Wir haben versucht, aktiv was da zu machen. Das Problem ist, glaube ich, kommen wir nachher noch, wenn wir über die gesamte Situation sprechen. Ja. Wenn du während der Saison, glaube ich, so ein bisschen deine Spielart änderst, also von hinten reinstellen zu vorne attackieren. Übrigens hat die Mannschaft das versucht, über das ganze Spiel hinweg vorne anzulaufen. Gut, nachher beim 1-3 Rückstand sowieso, musst du sowieso viel mehr tun. Aber bei so einem vorne Anlaufen ist halt immer so, wenn einer einen halben Meter zu spät kommt, dann zack, zack, zack sind die durch und dann stehen die vor deinem Tor. So, das während der Saison das umzustellen, ist eine schwierige Situation. Trotzdem darfst du sowas nicht anbieten in der ersten Halbzeit. Und dann, gut, zweite Halbzeit, also beim Stand von 3-1 habe ich gedacht, das Ding ist gegessen. Dann haben die uns zurückgeholt ins Spiel, muss man ganz klar sagen. Und dann kannst du am Ende sogar noch gewinnen. Also insgesamt ein totales ja, Spektakel, aber wie gesagt, also für mich ist das ungefähr so, ich habe es dir vor der Sendung schon gesagt, ja. Also zwei Boxer stehen da, haben beide die Hände runter, beide stehen in der Mitteldistanz und hauen sich vor die Rübe. Mittelfeld gibt's nicht, also beim Boxen dann, wie gesagt, eine Deckung gibt's nicht und hauen sich vor die Rübe und gucken mal, wer umfällt. Also in dem Fall jetzt bei Hertha, um im übertragenen Sinne zu bleiben, sind halt beide umgefallen dann am Ende, weil muss man ja eins mal sagen, Nürnberg und wir können mit dem Unentschieden gar nichts anfangen, also weder die noch wir und das ist so ein bisschen ja, problematisch. Wie gesagt, 3-3 hört sich toll an, aber wie gesagt, für mich geht es um Spiel, Profifußball, Ergebnis 1-0. Wisst ihr doch, 1-0 ist mein Lieblingsergebnis.
Bicke, so ein Sonnabend 20:30 in Thessaloniki, ich glaube, da geht das Leben langsam erst los. War da Zeit für Zweitliga-Fußball bei dir? Was hast du mitgenommen?
Also wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, mit diesen defensiven Mittelfeldspielern und dieser also schwierigen Leistungsperformance oder überhaupt Leistung auf diesen Positionen, kannst du so eine Systeme nicht spielen, wenn du da vorne hoch angehen willst, hoch anlaufen möchtest, pressen möchtest, brauchst du dahinter ein total top funktionierendes Sechser-System, ob mit einem oder mit zweien und mit der Defensive dahinter. Und das passt bei Hertha vom ersten Tag an nicht, weil aus meiner Sicht die entsprechenden Spieler da auch nicht dafür da sind. Und dann kommt so ein Spiel zustande. Was man immer bei der Mannschaft wirklich einen Hut ziehen muss, ist, wie sie nach vorne weiterhin marschiert und nach vorne immer wieder versucht, Tore zu erzielen. Und Tabakovic ist da mit Rehse zusammen und jetzt auch Winkler und dem einen oder anderen, der dann immer wieder eine Ausnahmesituation kreiert, nach vorne immer gefährlich, kann immer wieder Tore schießen. Das ist was sehr, sehr Gutes. Nur Meisterschaften und Aufstiege werden hinten entschieden. Wenn du das nicht sicher in den Griff kriegst, dein System so zu gestalten, dass du erfolgreichen Fußball spielst und dann ist das nur das Ergebnis. Und das ist mir persönlich ein 2-1, ein 3-1 oder ein 1-0 viel, viel lieber als ein 3-3 oder permanent dieses Spektakel. Das ist schade, ja, weil aus meiner Sicht auch in dieser Liga mit diesen Mannschaften, die davor sind, wesentlich mehr möglich war, unabhängig mal davon, dass man im Sommer frisch zusammengewürfelt war, dass man wenig Zeit hatte auf dem Transfermarkt, dass viel Unruhe da war, dass auch jetzt im Januar mal eine riesengroße Unruhe und ein trauriger Vorfall stattgefunden hat. Alles richtig, nur es wäre, und so ist es dann im Fußball, mehr möglich gewesen, wenn du konzentrierter und fehlerfreier in der Defensive beziehungsweise in der Vorgabe für die Defensive intensiver und fehlerfreier unterwegs gewesen wärst. Das ist halt schade.
Nur kurz zum Einordnen, du meinst den Tod von Kai Bernstein, dem Hertha-Präsidenten, im Januar als trauriges Ereignis. Kurz zur Doppelsechs, zum defensiven Mittelfeld. Pascal Clemens und Jeremy Duziak waren es ja gegen Schalke. Das ist vielleicht ein anderes Kaliber als Gegner, aber da hat es ja ganz gut funktioniert eigentlich mit den beiden. Die waren es jetzt wieder und man hat ja wirklich so in der ersten Halbzeit diese unglaublichen Lücken gesehen, genau da in der Zentrale.
Ja, aber das ist so typisch Journalist, da ist es ja ganz gut gewesen. Wir haben 2 Gegentore gegen Gelsenkirchen, Entschuldigung, aber ja. Das ist einfach, ja, es also wird immer so sehr aufs Ergebnis, 5-2 gewonnen. Also was ist 5-2, was ist das für ein Ergebnis? Wenn ich 5-0 gewinne, okay, hinten nochmal, ich muss erstmal defensiv gut stehen. Ja. So Clemens, junger Mann, ich halte den auch für talentiert, gerade auf der 6, der ist ja eigentlich gelernter Innenverteidiger, aber auf der 6 finde ich auch ganz gut. Duciak ist ein guter Fußballspieler, hat man eigentlich mal geholt als Linksverteidiger, so. Dann hinten in der Defensive Gechter und Marton Dardai, muss man auch mal sagen, da ist ein bisschen Talent oder viel Talent dabei, aber Stabilität ist das am Ende auch nicht, was übrigens bei den Luftzweikämpfen, aber dann auch am Ende am Boden. Und wie Beke das gesagt hat, am Ende kommst du über eine Defensive, steigst du auf. Erstmal, wir sagen das ja die ganze Zeit, zu null, hinten stehen vielleicht mal ein Gegentor. Aber gegen Gelsenkirchen, weil die so blind waren hinten, haben wir 5-2 gewonnen. Normalerweise bei 2 Gegentoren zu Hause wirst du eigentlich auch nicht gewinnen. Jetzt 3 Stück zu Hause. Und wenn man mal guckt, es gibt, glaube ich, nur 5 Mannschaften, die noch mehr Gegentore kriegt als wir. Und da gehört dann Osnabrück mit dazu. Und so, das ist einfach zu wenig.
Deshalb habe ich auch eingeschränkt, dass natürlich das ein anderes Kaliber von Gegner war, Schalke. Und trotzdem, ich habe euch natürlich auch in der Vorwoche genau gelauscht oder vor 2 Wochen vor der Länderspielpause, waren die ja etwas stabiler, Clemens und Duziak, als jetzt gegen Nürnberg.
Diese, ja, auf jeden Fall, das war so. Ja. Das war so, die haben ein bisschen besser gespielt.
Beke, als Defensivspezialist, diese Lücken, wenn man sich das anguckt, wenn man wirklich sieht, da ist zu viel Raum und die Nürnberger eben mit so einem hochtalentierten Wusler wie Usun, die machen da, was sie wollen. Hätte man da früher reagieren müssen als Trainer? Hätte man sagen müssen, ich mache jetzt irgendwie die Mitte dicht? Hätten die Spieler was machen sollen? Wie geht man da am besten vor? Was Hertha in der ersten Halbzeit nicht gemacht hat?
Ja, die Abstände sind einfach zu groß zwischen Abwehr, Mittelfeld und Angriffsbereich und das reicht ja dann schon, gerade wenn du so einen Gegenspieler hast wie Usun, der so filigran, so schnörkelig ist, dann musst du die Räume ganz, ganz eng halten und ganz, ganz extrem intensiv im Zweikampf sein. Sonst spielt dich so ein Spieler halt schwindelig oder kriegst unheimlich große Probleme und der Gegner hat ständig Unruhe bei dir in der Abwehr erzeugt. Und das Problem ist die taktische Ausrichtung. Die Abstände stimmen nicht, aber das kommt daher, dass Hertha auch permanent mit einer anderen Mannschaft in der Defensive oder auf der Sechserposition spielt und dann aus meiner Sicht mal ein bisschen zeitiger angreift, den Gegner in der vorderen Hälfte, mehr höher anläuft, mal ein bisschen tiefer anläuft. Dann wieder Lücken entstehen auf der rechten Abwehrbahn, weil der rechte Verteidiger zu weit vorne spielt, der linke Verteidiger mal zu weit vorne spielt, dann der aus der Mitte rausrückt oder die Mitte nicht richtig nachschiebt. Das sind viele, viele Kleinigkeiten, die durch permanentes Training und ständigen Automatismus herstellen durch Training eigentlich abgestellt werden müssten. Also in Köpenick bei Union, wir zeigen das ja, wie das geht. Ja, wie du aus einer löchrigen Hinrunde eine sehr, sehr, sehr dichte und stabile Rückrunde spielen kannst mit wirklich sehr, sehr intensiven Abständen zwischen Abwehr, Mittelfeld und Sturm, um das halt nicht zuzulassen. Das ist halt wirklich ein wichtiger Bestandteil von Fußball, dass die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen ganz, ganz gering sind, dass der Gegner keine Chancen hat und Möglichkeiten kreieren kann. Wenn du das nicht machst, entsteht das, was gegen Nürnberg passiert ist, das, was gegen Schalke passiert ist, dass du zu viele Gegentore bekommst. Und das ist aus meiner Sicht ein Trainingsthema. Ja, das musst du permanent an packen und permanent machen. Nun stehe ich nicht jeden Tag bei Hertha auf dem Trainingsplatz und kann mir das anschauen, aber ich gehe auch 100% davon aus, dass Pahl das auch sieht, dass seine Abwehr, seine Defensivarbeit zu löchrig ist. Und wenn man da mehr will, vor allen Dingen in der nächsten Saison, wo man jetzt schon mit starten muss, sollte man da dringend dran arbeiten, dass sich das wirklich verändert, weil ansonsten hast du im nächsten Jahr auch wieder keine Chance.
Axel, nun ist es ja so...
Ganz kurz, ja. Beke hat gerade gesagt, Abstände. Genau das ist es. Und übrigens, da reden wir nicht irgendwie über 3 Meter. Bei den Abständen reden wir von maximal, wirklich aber schon maximal 1 Meter. Mehr oder weniger macht den Unterschied am Ende. Wenn du an der Mittellinie stehst, nach hinten gibst du dem natürlich keinen Raum. Da ist der Torwart, wenn da lange Bälle kommen, da hast du eine Tiefe ungefähr von 30 Metern. Wenn du jetzt aber vorne angreifen willst, dann stehst du mal 20 Meter vor dem gegnerischen Tor, heißt, dann muss deine Abwehr an der Mittellinie stehen. Also immer wieder nachrücken, einrücken. Ja. Und das sind ein halber Meter zu spät, heißt, der dreht sich ein und dann geht's in die Richtung im Tor. Und das wird, was Beke gesagt, das hab's ja vorhin auch kurz angedeutet, während der Saison das reinzukriegen, da verbessere ich das immer noch mehr. Aber wenn ich das vorher nie so gemacht habe, wenn ich eher so auf Mittelfeldpressing, wie Paul das immer nennt, aus bin, ist das schwer, während der Saison das umzustellen. Und wie gesagt, das sind manchmal ist es nur so viel. Ja. Zehntelsekunde komme ich zu spät und boing, ist mein Gegenspieler weg. Jetzt gerade wenn du so einen Klassemann hast, übrigens wie der Ozu, und übrigens das mal am Rande, das ist natürlich ein Talent. Das ist ja mal, also das ist ja, der war im Hinspiel schon, glaube, war es Hinspieler, jedenfalls, ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Das ist schon mal... Das ist mal eine Granate, der Typ.
18 Jahre jung, gerade das erste Länderspiel für die Türkei und steht ja wohl vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt, ist noch nicht ganz sicher.
Aber ganz kurz, übrigens, und das dritte Tor, da rede ich nicht über Abstände. Beim dritten Tor, also das war klasse auch von ihm gemacht, aber wie der uns da verarscht hat, Entschuldigung, also da könnte ich vielleicht als Verteidiger mal richtig hingehen, also da noch einen Haken und dann ist er durch den Strafraum. Das hat weder was mit Traineransagen zu tun, noch mit taktischer Einstellung. Das ist einfach dünne. So darfst du einen nicht durch deinen Strafraum tanzen lassen.
Ein Mann gegen 4, 5 Verteidiger, ja, genau. Auch wenn es anders aussah, könnte in so einer Bestenliste so kurz hinter JJ Okocha dann irgendwann kommen, aber das ist ein anderes Kaliber. Aber was ich noch mal ganz kurz fragen wollte, wenn man das, Paul Dardai, der sieht das doch auch, logisch. Und nach einer halben Stunde liegt man 0-2 zurück und ist damit noch sehr gut bedient. Was hätte er denn akut machen können, sollen, um zu sagen, jetzt sorge ich in diesem Spiel mal für Sicherheit hinten, nicht jetzt im Hinblick auf die nächste Saison?
Ich glaube, das wahrscheinlich, aber das ist schwierig beim Stand von 0-2, sich dann erstmal hinten zurückzuziehen, erstmal eine gewisse Grundruhe reinzukriegen. Aber wer macht das schon als Trainer beim Stand von 0-2? Finden die Zuschauer dann auch ganz toll, dass die dann sagen, okay, jetzt zieht er sich auch noch zurück. Aber vielleicht wäre das eine Idee gewesen, erstmal eine gewisse Ruhe reinzukriegen, um das Problem ist immer, der Glaube ist dann weg. Also du attackierst von und nimmst dir viel vor, und das hat Beke auch vorhin richtig gesagt. Einstellungsmäßig kannst du dir nichts vorwerfen. Von Anfang bis zum Ende haben die ja versucht zu rammeln. Aber wie gesagt, wenn dann die Abstände zu groß sind, dann funktioniert das nicht. Also das Einzige, was du eingreifen kannst, ist, du wechselst sofort, beziehungsweise sagst, ey Jungs, baut neu auf, versucht erstmal in der Mittellinie gewisse Ruhe, ein paar Ballkontakte zu haben. Ist ja auch immer ganz wichtig, dass du mal ein paar Ballkontakte hin und her hast. Aber das ist schwer. Da will ich jetzt auch nicht klugscheißen. Das ist schwer, da, wenn du so in so einem Spiel drin bist, da die richtigen Worte zu finden.
Nach dem Spiel hat Dardai ja dann auch gesagt, er wollte, klar hätte er auch irgendwie nach einer halben Stunde da einen auswechseln können, Duziak oder Clemens oder so, aber er wollte die Spieler auch in gewisser Weise schützen, hat er gesagt. Duziak ist dann zur Hälfte raus in der Halbzeitpause. Clemens nach einer knappen Stunde, für den kam dann Sefuik, da sah es dann besser aus.
Mazar war raus, es wurde dann auch zur Halbzeit ausgewechselt.
Genau. Also die Zentrale nach und nach dann durchgetauscht. Ich würde mich gerne mal, wir haben uns ja vorher verabredet, dass wir uns heute mal dem großen Ganzen so ein bisschen widmen. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? 27 Spiele sind rum. Das heißt, wir gucken, und das machen natürlich auch die Kaderplaner, das machen natürlich die Verantwortlichen, das machen die Präsidenten beider Vereine, das macht das Management. Wie geht es denn eigentlich weiter in der neuen Saison? Und deshalb drücke ich einfach mal diesen Knopf hier.
Das Thema in Köpenick.
Ist aber heute gleichermaßen auch das Thema in Charlottenburg, denn wir haben gesagt, wir wollen mal gucken auf die Trainer. Wie soll es denn da weitergehen? Und ich mache es jetzt mal folgendermaßen. Wer hat denn eigentlich den besseren Trainer in seinen Reihen? Nenad Bjelica beim ersten FC Union oder Paul Dardai bei Hertha BSC, Bicke? Wer ist der bessere Trainer?
Na, wie bewertet man denn bester Trainer? Was sind denn unsere Kriterien? Sind das die Ergebnisse oder ist es die Art, wie Fußball gespielt wird? Und dann würde sich ja die Frage stellen, welchen Fußball wollen wir denn überhaupt sehen? Das ist immer schwierig zu beantworten. Wer ist der bessere Trainer? Ich glaube, beide haben eine Trainerlizenz, beide kennen ihr Handwerk. Und sie müssen dann schauen, dass sie mit dem Spielermaterial, was sie zur Verfügung haben, dort das Beste herausholen. Und Merkmal ist von einem Trainer, wenn er schafft, seine Spieler weiterzuentwickeln und aus diesen Spielern, die er da hat, 100 beziehungsweise nach Möglichkeit 110% immer abzurufen zum Spieltag, weil das ist ja das alles Entscheidende. Trainingsweltmeister braucht kein Mensch. Wir brauchen Spieler auf dem Platz, die funktionieren und die um 15.30 Uhr, wenn es um die Wurst geht, wirklich alles abrufen, egal was da draußen los ist und wie die Rahmenumstände sind. Ich glaube, Bjelica macht derzeit sehr, sehr, sehr viel richtig. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir haben die Defensive extrem stabilisiert. Wir haben jetzt 5-0 gespielt. Man hat mit Vogt in der Winterpause jemanden verpflichtet, der wirklich dazu beigetragen hat, obwohl man Knoche, der jetzt draußen sitzt, da keinen Vorwurf machen kann, weil der davor auch wirklich herausragend performt hat, bis eben halt auf die Hinrunde, wo er viele Stammspieler, die in der Vergangenheit für den Erfolg auch der Garant waren, nicht funktioniert haben, hat dann Bjelica dort nochmal eine andere Konkurrenzsituation geschafft. Und da bin ich wieder bei dem Thema, er schafft es halt, aus den Spielern das Maximale rauszuholen mit einer gesunden Konkurrenzsituation, die er im Kader scheinbar hergestellt hat. Neben intensiven Training, also was die Jungs laufen können, die sind fit bis zur 95. bis zur 100. Minute. Da ist auch im Athletikbereich alles richtig, was dort gesteuert wird. Da laufen viele, viele Sachen wirklich ins Plus gerade. Zum Beispiel, wie im Sommer aussieht, ob der Verein bei Bjelica bleibt. Ich denke ja. Er hat das, was er gesagt hat, zum Anfang der Verpflichtung eingehalten, bis auf das Thema, dass wir dominant, aktiv und spielbestimmt Spiele angehen werden. Das wird versucht mittlerweile. Da sind wir auch auf einem guten Weg, aber da brauchen wir vorne natürlich eine Offensive, hat man vorhin auch lange schon besprochen. Andere Spieler, die eine höhere Qualität besitzen, die dann auch mal 15, 18 Tore in der Saison können und die auch in der Spielfortsetzung eine andere Kreativität und Flexibilität dann nochmal besitzen. Wir haben zum Beispiel Volland jemanden, der eine gewisse Erfahrung mitbringt, es aber nicht widerspiegeln kann, was er damals gezeigt hat. Für mich kein guter Transfer und ich denke auch, dass er im Sommer wechseln wird. Wir haben mit Aaronson jemanden, der viel, viel mitbringt, auch ein herausragendes Spiel gegen Bremen hatte, jetzt in Frankfurt nicht mehr so gut. Also wir haben da nach vorne Möglichkeiten, aber brauchen noch aus meiner Sicht offensiv was Belastbareres. Und ich denke, der Trainer wird bleiben, weil er es geschafft hat, aus der Mannschaft 100% rauszuholen und auch eine konkurrenzfähige Mannschaft innerhalb geschaffen hat, wo scheinbar wieder alles atmosphärisch auch im Lot ist, wenn man so die Interviews der letzten Wochen verfolgt.
Eins, Beke, bitte auf dem Zettel haben. Brandon Aaronson ist nur ausgeliehen von Leeds. Also der geht im Sommer, wenn sie da nicht Wunderdinge schaffen bei Union, geht der wieder zurück. Also in dem Ursprungsvertrag eine Saison für diese Champions-League-Saison und keine Kaufoption. Es sei denn, du weißt mehr.
Was ist
in Thessaloniki vor dem Toucan und der Palmentapete?
Nee, hier hat wirklich keiner angerufen.
Der Toucan hat es dir geklappert.
Die Frage ist natürlich, ob man so schwer halten kann. Ja, wäre schon gut, glaube ich, weil da viel Talent drin steckt. Aber da muss man mal abwarten, was da jetzt kommt. Hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass er nur geliehen war. Wäre aus meiner Sicht schade, weil ich glaube, jetzt erst ist er angekommen und es ist, glaube ich, noch einiges zu erwarten, weil er fußballisch echt einen Extra-Point hat gegen dem einen oder anderen in der Offensive. Bin ich gespannt, wie man es hinkriegt. Wenn man den halten kann, wäre es gut.
23 Jahre jung, nur um das alles noch mal ein bisschen einzuordnen, Nationalspieler der USA. Und der kam ja letzten Sommer und davor, also sprich im Sommer 22, hat Leeds den erst für 33 Millionen Euro verpflichtet. Also so ein klassischer England-Leihvertrag.
Das ist ja dann auch ein Schnäppchen für Union. Dann,
oder?
Okay, für 25 kann man den ja dann holen. Also kein Problem. Also, Was mich mal interessiert, weiß nicht, ob es einer im Kopf hat noch, wie viele Punkte hat jetzt Bjelica gemacht?
Kann ich dir genau sagen, Axel. Ich habe mir mal was aufgeschrieben. Ja, ich habe mir was vorbereitet, wie in einer guten Kochshow.
Deswegen die Fakten. Ich bin doch so faktenbasiert.
Ja, also, Bundesliga, 15 Spiele, 22 Punkte, hochgerechnet auf eine ganze Saison, bist du dabei 50 Punkten.
Naja, hochrechnen, da mache ich immer nicht so, ja. Aber 15 Spiele, 22 Punkte und jetzt darf man ja eins nicht vergessen, die Situation, also wenn er jetzt von Beginn an, also die Saison hat begonnen, er hat ja eine Mannschaft, eine verunsicherte Mannschaft übernommen, wo wir gesagt haben, uiuiui, das wird, ich meine, bei 7 Punkten eine Mannschaft zu übernehmen, das ist schon eine Hausnummer und von daher, wie Bick jetzt gesagt hat, also er wollte eigentlich dominant spielen. Das ist jetzt nicht so eingetreten. Ich glaube, konnte man auch nicht so erwarten mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit einer verunsicherten Mannschaft. Aber so steht Union wieder da, wo sie im letzten Jahr dann standen. Stabile Mannschaft, richtig viel ekelhafte Zweikämpfe. Wie gesagt, nur vorne funktioniert es im Moment nicht so hundertprozentig. Also von daher, der hat seinen Job gemacht, muss man einfach mal sagen.
Bicke, du warst zuletzt ja auch im Stadion wieder mal dabei, tauscht dich natürlich so immer aus. Wie ist denn da so die Aufteilung? Also als Bjelica die ersten Spiele ja dann auch gesperrt war, kommen wir auch gleich noch mal ganz kurz dazu. Daniel Jumic, auch ein kroatischer Landsmann, der so für das Sportliche, also der wirklich dann an der Seitenlinie stand und quasi gecoacht hat. Und dann Marie-Louise Ether, die erstmal so für uns wirksam bei den Pressekonferenzen zu hören war, aber wo man ja auch immer mehr sieht und hört und auch wenn man Interviews mit ihr geführt hat, wo man merkt, die hat einen sehr, sehr guten Draht zu den Spielern, die macht auch mal einen Spruch, kassiert natürlich auch mal einen Spruch. Was nimmst du denn wahr, so in diesem Dreieck vielleicht, Jumic, Bjelica, Ether, wie sind da so ja die Rollenverteilungen in etwa oder wer hat da welchen Anteil daran, dass es jetzt so läuft, wie es läuft?
Also ich glaube, dass dieses Trio eine Glaubwürdigkeit gegenüber der Mannschaft hat und die Mannschaft an die Vorgaben, die ihnen gegeben werden und auch an das Beurteilen von Leistungen, die ihnen angezeigt werden, eine hohe Glaubwürdigkeit gegenüber allen dreien hat. Und natürlich gibt es einen Cheftrainer, der schlussendlich das letzte Wort hat, um Entscheidungen zu fällen, der auch das letzte Wort hat zu Trainingsinhalten, der auch das letzte Wort zur taktischen Ausrichtung hat. Sich aber von seinem Team da drumherum beraten lassen muss, weil da hat er absolute Experten, gerade im Athletikbereich, denke ich, ist Union da herausragend aufgestellt und das sieht man auch. Und dort muss er aber trotzdem auch die letzte Entscheidung fällen. Und bei Marie-Louise Ether und beim Co-Trainer, da stehen wir jetzt auch nicht am Trainingsplatz daneben, aber es macht schon den Eindruck, dass Marie-Louise, was die Kommunikation mit den Spielern, mit der Mannschaft, mit den kleine Nuancen, die immer wieder stattfinden, die wir auch von früher kennen, dass man mal eher beim Co-Trainer nochmal ein Gespräch mehr führt, da nochmal sein Innenleben ein bisschen öffnet, warum die Dinge angepasst, verändert oder man selbst Themen hat, die man gerade nicht geregelt kriegt. Ich glaube, da ist die Marie-Louise ein guter Transporteur, ohne da in irgendeiner Form weich zu sein, sondern auch ganz klare Vorgaben zu besitzen, was sie sehen möchte, was geliefert werden muss. Also diese Balance zwischen Geben und Nehmen scheint absolut im Lot zu sein, zeigen auch die Ergebnisse und die Leistungen. Demzufolge glaube ich, dieses Team an sich und auch dieser, das kann man ja fast sagen, dieser Test mit Marie-Louise Ether, das zu versuchen im Profifußball, erste Bundesliga Deutschland, ist zu 100% aufgegangen. Da sieht man auch, was man mit klarer, sauber, ehrlicher Arbeit abliefern kann. Und ich glaube, das zeichnet diese Leute, die dort gerade am Werk sind in der sportlichen Verantwortung, auch aus, dass sie glaubwürdig sind, dass sie gerade sind, dass sie ehrlich sind. Und da kann man ruhig dieses Beispiel von Bjelica und seinem Ausraster von Sané nehmen. Also für mich war die Veranstaltung beendet, weil ich dafür kein Verständnis besitze. Der Verein hat dran festgehalten, klar, logisch, absolutes Recht dazu, das auch so zu tun, aber mit dem Hintergrund, dass man auch dort klare Vorgaben sehen wollte, nachdem man Bjelica hier die zweite Chance gegeben hat und er hat es halt geliefert und da bin ich eigentlich beim abschließenden Punkt, auch so ein Trainerteam braucht da drüber mit dem Sportdirektor, mit dem Präsidenten, mit dem Verein, der auch will, dass so ein Trainerteam da ist. Auch da ist eine Glaubwürdigkeit drin. Ja, wir wissen, dass der Präsident bei fast jedem Auswärtsspiel auf dem Flugzeug mit sitzt, beim Abendbrot dabei ist, dass diese Nähe da ist, dieser hohe Austausch da ist, dass alle gemeinsam immer alle wissen, wie hier gearbeitet wird, was hier gearbeitet wird und dadurch eine hohe Glaubwürdigkeit, eine hohe Überzeugung, eine hohe Anerkennung neben den ganzen inhaltlichen professionellen Vorgaben, die man haben muss, gegeben ist. Und das macht es gerade rund und ergibt dann halt mehr Punkte.
Also Beke, noch mal ganz kurz die Frage, diese, nennen wir es jetzt mal Sané-Watschen, das ist erledigt. Also meinst du auch bei Dirk Zingler, das spielt keine Rolle mehr für weitere Planung? Fragezeichen.
Nee, das ist jetzt erledigt. Man wollte den Trainer jetzt auch mal Leistung erbringen sehen. Das hat er gemacht. Ich glaube, dass das eine fast rote Karte war. Also die war schon sehr, sehr in Rotnähe. Das war wirklich ein glücklicher Umstand, auch aus dem Umstand, in dem man sich damals befunden hat, ja, dass man Urs Fischer gerade entlassen hat und jetzt den nächsten Trainerwechsel zu vollziehen, wäre dann nochmal eine mehr als große Herausforderung scheinbar gewesen, dass man sich dahingehend entschieden hat. Aber das Thema ist jetzt durch und da muss man ja noch irgendwann mal sagen, es ist dann auch gegessen, es wurde eine Entscheidung gefällt, es wurden alle Meinungen und Sichtweisen mitgeteilt und dann geht es dann auch weiter. Wie gesagt, mir hat es nicht gefallen, ich hätte anders entschieden, aber darum geht es ja auch nicht.
Eins ist mir nur noch wichtig, wir hatten über zwei Co-Trainer gesprochen, Daniel Jumic und Marie-Louise Ether. Mit Nino Buhle gibt es ja noch einen vierten Mann im konkreten Trainerteam. Vielleicht, wir haben gesagt, wir wollen auf die Trainer gucken, aber Beke, noch eine Nachfrage. Es ist relativ ruhig geworden um Oliver Runert. Da ging es ja auch zwischendurch mal hoch her. Da ging es um womöglich Sarah Wagenknecht, dass er sich zur Politik hingezogen fühlt, dass er sich als Mann aus Nordrhein-Westfalen auch der Heimat mal wieder zugezogen fühlt. Hast du da Tendenzen? Wir haben jetzt über die Zukunft des Trainers gesprochen, da nehme ich wahr, ja, weiter so. Wie sieht es aus mit Oliver Runert?
Ja, das scheint so ein bisschen ein Überraschungsei zu sein und das wissen scheinbar im Verein auch nur ein paar Leute, sodass man nicht weiß als Außenstehender, wie es wirklich weitergeht. Ich denke, intern ist das klar besprochen. Zum jetzigen Zeitpunkt das, was geliefert wird und was man hört und was gemacht wird, ist das alles so, als wenn Oliver Runert auch weiterhin am Ball bleibt. Aber das hat natürlich nichts zu bedeuten, wenn diverse Journalisten oder diverse Berater sagen, ja, du bist alles in Ordnung, alles passend. Oliver Runert arbeitet das, was er immer arbeitet. Dann heißt das nicht, dass sich da vielleicht doch was ändern könnte. Also eine hundertprozentige Sicherheit sehe ich bei Oliver Runert nicht. Ich war auch der Meinung vor 2-3 Monaten, als genau diese Themen aufkamen, dass das nicht zum Saisonende weitergeht. Jetzt hat sich die Situation beruhigt, die Leistungen sind wieder erbracht. Der ein oder andere Transfer aus dem Winter hat dann auch funktioniert, was wir im Sommer nicht hatten. Trotzdem muss man da abwarten, Fußball schnelllebig. Ich denke zum jetzigen Zeitpunkt, dass es erstmal so bleiben wird, weil wir sind jetzt in der Kaderplanung, in den Gesprächen, in den Möglichkeiten, die für die neue Saison ausgelotet werden, dort jetzt auf der Position einen Sportdirektor oder einen sportlich Leitenden zu haben, der dann darüber hinaus nicht da bleibt, kann ich mir fast gar nicht vorstellen, weil das sind Perspektivgespräche, die man führt, das sind Gespräche, wie es zukünftig sein wird, welche Erfolge oder welche Ziele man gemeinsam schaffen möchte und wie die Art und Weise sein soll, welche Spielsysteme gespielt werden, dort jetzt jemanden die Gespräche führen zu lassen, der dann im Sommer nicht mehr da ist, das wäre wirklich mehr als unprofessionell, würde gravierende Unruhe im Sommer auslösen. Daher denke ich, dass den Oliver Runert auch bleiben wird. Ja.
Der Punkt ist der entscheidende, Beke. Wir haben jetzt heute den 2. April. Also das trifft übrigens auf die Trainer zu, aber natürlich eben auch auf einen Oliver Runert oder auf die Sportdirektoren. Die Planung läuft ja. So, und wenn du Veränderungen vornimmst, gerade auf der Position des Sportdirektors, dann musst du sie fällen. Was spricht dagegen, sie jetzt nicht zu fällen? Das könnte man sagen, okay, weil Union ja noch die Möglichkeit oder ja, es war noch die Möglichkeit, dass du vielleicht absteigst, dass du erst irgendwie in sicheren Fahrwassern sein willst. Das kann ich nachvollziehen, aber bei 9 Punkten Vorsprung wird da bei 7 Spielen jetzt nicht mehr so viel passieren oder vielleicht wartet man dann noch die 3 Punkte ab, die man dann noch braucht. Bei den Trainern genau das Gleiche. Also wie läuft dann so ein Transfer ab? Auch ein Trainer ruft einen Spieler an und sagt, Mensch Dennis, du siehst fit aus. Ich finde, nächstes Jahr spielst du bei mir Rechtsverteidiger, bist der Allergrößte. Das willst du vom Trainer hören. Und wenn du aber gar nicht weißt, wer ist der Trainer, wer ist nächstes Jahr da an der Seitenlinie, beziehungsweise wer ist dann der Sportdirektor? Also ich glaube, beide Vereine, Hertha und Union, müssen da Entscheidungen treffen. Ich weiß gar nicht, hat Bjelica, hat der über die nächste Saison hinaus den noch Vertrag oder... oder ist das nur bis zum Saisonende?
Das ist ja immer das Schöne bei Union, das weiß ja niemand so wirklich, aber davon ist auszugehen, dass wenn die Klasse halten wird, dass er dann auch noch Vertrag hat. Ja, ich denke so wie du, ja, Union hat jetzt keine Entscheidung gefällt, die anders ist, sondern sie haben ganz klar dazu nichts mehr gesagt, was so viel bedeutet, beide bleiben dabei. Und beim Trainer, der hat jetzt auch gezeigt und nachgewiesen, dass das funktioniert. Ich denke, dass beide bleiben.
Ja, übrigens, bei euch ist es noch nicht so problematisch wie bei uns. Bei uns muss man ja mal sagen, da werden, sagen wir mal, 10 Spieler kommen und 10 Spieler gehen. Also da sollte schon klar sein, wer ist der Trainer. Also da sollte man jetzt rechtzeitig, wenn man jetzt sagt, ich glaube, irgendeiner hat es ja vorhin gesagt, mit dem Aufstieg, darüber brauchen wir nicht mehr reden. Wenn überhaupt, ist es ja sowieso nur der Relegationsplatz. Also muss Entscheidungen treffen, weil sonst, wer soll bei einem Spieler, also der sowieso nichts anderes hat, der kommt auch so. Der ist völlig egal, ob der ein Trainer Dardai heißt oder Wiese oder Kruse, ist völlig wurscht. Aber die mehrere Optionen haben, die du überzeugen willst von dem Weg, den du hier eingeschlagen hast, da musst du natürlich wissen, wer ist dann der Trainer? Und das ist, glaube ich, ein Problem.
Dann geben wir dem nochmal eine Überschrift.
Das Thema in Charlottenburg.
Denn der heißt ja Pal Dardai, mal wieder nach langer, langer Zeit, oder wie so oft schon in letzter Zeit, so wollte ich es besser sagen, Pal Dardai. Hertha hat ja jetzt eine besondere Situation, die kannte man in den letzten Jahren nicht. Sie haben Planungssicherheit. Wie gesagt, da ist das letzte minimale Hintertürchen Richtung erste Liga, aber Florian Niederlechner hat spätestens im Interview geschlossen, dieses Hintertürchen nach dem Spiel gegen Nürnberg. Davon brauchen wir nicht mehr reden, hat er gesagt. Man kann also planen. Man kann gucken, wie gehen wir das an. Man wird wahrscheinlich irgendwo in der ersten Hälfte dieser Zweitligatabelle das Ganze beenden und weiß halt, woran man ist. Wir haben bei rbb24.de/sport mal nachgefragt, wie sieht's so aus? Was meinen Sie? Was meint ihr? Soll Hertha mit Dardai weitermachen? 71% sagen, ja, macht einen guten Job. Wer soll's denn sonst machen? Also das war so die Vorantwort. Oder aber 24% sagen, Hertha entwickelt sich unter ihm nicht weiter. Also nein, er soll nicht weitermachen. Und die anderen paar Prozent, die waren unentschieden. Axel, was machen wir nun daraus?
Na, wir müssen erstmal drüber diskutieren, wie ist es zu dieser Situation gekommen. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, die haben sich untereinander nicht wirklich abgesprochen. Also Pahls Spiel kennen wir ja. Pahl, Mittelfeldpressing, dann mit schnellen, also Balleroberern, dann schnell nach vorne spielen, Konter, Tor. Das ist Pahl sein Spiel. Damit hat er übrigens, da bin ich nochmal bei dem Thema Trainerteam, seine beste Leistung hat er auch gebracht mit Rainer Wittmeier an der Seitenlinie. Also Rainer war ja so ein ganz fleißiger, aber ja auch ruhiger Typ, der viel ausbalanciert hat, auch innerhalb der ganzen Truppe da. So, jetzt gucke ich aber auf das, was wir geholt haben. So, wir haben Buchalakis geholt, ist der Konterspieler, haben wir schon mal gesagt. Oder Hussein sitzt auf der Bank, Prevljak spielt auch nur sporadisch. Also Ducak haben wir mal als Linksverteidiger geholt. Darüber müssen wir erst mal reden. Was haben die sich gedacht dabei? Was sollte jetzt das Spiel sein? Ich habe es ja vorher schon gesagt, wenn du aufsteigen willst, musst du aktiv Fußball spielen, weil viele Mannschaften in der zweiten Liga machen genau das gleiche wie wir. Stellen sich hinten ran und macht ihr doch mal, schießen Ball rüber. So, also den aktiven Fußball haben wir nicht hingekriegt. So, und da habe ich eben das Gefühl, dass das da irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Pahl so ein Spieler wie Buchalakis, Nationalspieler immerhin, dass er so ein Spieler wollte für sein Spiel. So, und die Frage müssen die sich selber beantworten. Und dann musst du auch sehen, was hast du nächstes Jahr zur Verfügung? Oder als Verantwortlicher, Benny Weber, Zecke, Tom Herrich, die da alle sind, willst du jetzt den Fußball spielen nach vorne? Diesen, den wir gerade genannt haben, Ballbesitz, Fußball, ist Pahl dann der Richtige dafür? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. So, ich weiß nur eins, so wie wir diese Saison performt haben, wenn du nochmal nächste Saison so performst und wir werden nächstes Jahr sicherlich nicht diese Spieler haben, die wir auch jetzt haben. Man muss ja auch mal gucken jetzt, was ist innerhalb der Mannschaft da los. Also wir haben jetzt Kempf, der sitzt auf der Bank. Wir haben jetzt Leistner, der sitzt auch auf der Bank. So, also die Alten sitzen jetzt alle auf der, jetzt spielen nur noch die Jungen. So, wenn ich von vornherein gesagt hätte, ich will nur mit den Jungen spielen, dann frage ich mich aber, warum haben wir diese Leute geholt? Also sprich gerade Leistner hinten drin, Buchalakis, Prevljak, denn ich meine, das sind ja teure Spieler. Und das, da glaube ich, ist in der Kommunikation, habe ich so manchmal das Gefühl, dass da vielleicht was falsch gelaufen ist.
Jetzt ist ja das Gute, wie gesagt, wir sind am 2. April, die Saison, ne, 7 Spiele sind es noch. Man hat ja jetzt wirklich Vorlauf. Jetzt kann man ja, was vielleicht in diesem, lassen wir mal mildernde Umstände hier gelten und sagen, okay, das war chaotisch, man wusste nicht, wie geht's weiter, es geht runter, Totalumbruch, wie ist mit dem Trainer und so weiter und so weiter. Jetzt hat man ja diese Planungssicherheit, dass man eben sagen kann, okay, so und so geht man das an. Und das werden die ja machen. Benjamin Weber sagt ja zum Beispiel auch, wir spielen mal erstmal die Saison in Ruhe zu Ende, setzen uns dann mit Paul Dardai zusammen und hören, was er sagt. Glaubst du das? Oder?
Also wenn er das so macht, na dann, Beke macht auch gerade, also hat er das so gesagt?
Das war bei einer
der letzten. Wenn er so läuft, toi, toi, toi.
Ja, dann habe ich auch toi, 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 herzlichen Glückwunsch.
Das war bei einer der letzten Pressekonferenzen. Ja, auf die Frage, wie weiter, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, wir spielen die Saison zu Ende und setzen uns dann zusammen.
Herzlichen Glückwunsch.
Glaubt ihr das aber oder laufen Beke, der ehemalige Manager, jetzt müssen doch Gespräche laufen? Also gerade, wenn die ja immer wieder betonen, Benjamin Weber, Zecke Neuendorf, Paul Dardai, die jeden Tag sitzen die zusammen und sprechen über die aktuelle Lage, da müssen die sich doch austauschen, wie es weitergeht. Paul, was machst du nach dem Sommer?
Das macht Sinn, also weil du ja halt eine Mannschaft fürs nächste Jahr zusammen entwickeln und erstellen musst und da ist wirklich die Frage, wer ist mein Cheftrainer? So, und die erste Frage ist dann, was möchte die Vereinsführung für einen Fußball im Olympiastadion und auswärts sehen? Und habe ich dafür den Trainer, beziehungsweise habe ich dafür das Spielermaterial, das das dann auch kann? Und habe ich den Trainer, der das aus diesem Spielermaterial dann auch zu 100% rausholt, täglich, mit einer ganz klaren Vorgabe, mit einer ganz klaren Idee, mit einem ganz klaren System dahinter? Und das muss ein Verein prüfen mit seiner sportlichen Verantwortlichkeit, Direktor, Teammanager, wie die immer alle heißen, Geschäftsführer Sport. Da muss man sich an den Tisch setzen und das erstmal durchweg bis ins kleinste Detail in der Tiefe durchanalysieren, um dann zu bewerten, habe ich den richtigen Trainer oder habe ich ihn nicht? So hat das stattgefunden und das wäre Paul Dardai. Also es sollte schon längst stattgefunden haben und ist es dann Paul Dardai, muss ich mit dem schleunigst mich an den Tisch setzen und sagen, wie bewerte ich denn jetzt meinen Kader? Auf welchen Positionen habe ich welche Qualität, um das umzusetzen, was ich eigentlich in der Überschrift Philosophie, Anspruch, Leistungserbringung sehen möchte. Und so weiter bricht sich das runter. Das ist ganz normales Prozedere, prozessorientiertes Denken mit Strukturen im Fußball, um Qualität zu entwickeln mit Menschen, die das auch wirklich können und die mental und technisch und praktisch und mit allen Dingen, die Fußball braucht, gewaschen sind, um dann mein Ziel, erste Bundesliga wieder zu schaffen. Aber das muss ich schleunigst machen oder hätte es schon längst machen müssen, weil wenn ich es nicht mache, wird es nichts. Also dann ist es eine Lotterie und Glück und hat wenig mit Fußball zu tun, also mit planbarem Fußball zu tun.
Axel, was spricht für Paul Dardai als Trainer weiterhin?
Ja, es spricht erstmal für ihn, dass er sag mal, aus dem Verein herauskommt, dass er eine gewisse Kontinuität da drin ist. Aber dann hat Beke das gerade richtig gesagt. Nochmal, was spricht übrigens dagegen, jetzt eine Entscheidung zu treffen? Was spricht dagegen? Zu sagen, also du hast es gerade gesagt, ich habe Vorlauf. Ich kann gucken, okay, also aufsteigen werde ich nicht mehr. Also auf welche Spieler setze ich? Die lasse ich dann übrigens auch spielen. Die Spieler, die dort sind und die neu hinzukommen, die haben dann auch Planungssicherheit. Weil was denkst du denn als Spieler, wenn du sagst, also einer, der Paul Dardai nicht leiden kann, der sagt, ja, ich will hier unbedingt weg. Der sagt sein Berater, besorgt mir sofort einen Verein, ich will hier weg. So, jetzt kommt aber ein neuer Trainer vielleicht und sagt, nee, ich will den noch behalten. So, also das ist ja, du brauchst ja ganz klar nach außen hin auch ein Commitment zu dem Ganzen. Für neue Spieler, aber auch für die Alten, die da sind. Und du hast jetzt einen Vorteil, dass du frühe Planungssicherheit hast. Und nochmal, was spricht dagegen? Aber nach der Saison zu sagen, ach, wir setzen uns erstmal hin und alles. Und dann sage ich nachher wieder irgendwie, naja, wir hatten jetzt so wenig Zeit, wir hatten jetzt ja Druck. So, ja, das ist immer für mich eine Ausrede. Am Ende, Beke hat es richtig gesagt, analysieren, was für ein Fußball will ich sehen? Kann ich mit diesem Fußball, kann Paul diesen Fußball umsetzen, ja oder nein? So, wenn ja, okay, dann bleibt der Trainer. Wenn nein, dann muss ich mir einen neuen holen. Aber eins kann ich ja schon mal abklären. Ich kann ja Paul schon mal fragen, hast du überhaupt Lust weiterzumachen? Wäre ja vielleicht mal ganz ordentlich, dass ich vorher mal abkläre, ja, ich möchte weitermachen. So, dann setzt man sich hin. Am Ende, wie gesagt, da ist Zecke, der ist ja der Fußballfachmann eigentlich. Und mal ehrlich, Tom Harry hat keine Ahnung vom Fußball und Benny so, naja. So, also das ist ja, Zecke ist der Leiter Lizenzspielerabteilung, da das Ganze. So, dann muss, wie gesagt, nochmal, trefft er Entscheidung, was spricht dagegen? Offen, so, und dann wird man sehen, ja, macht er oder macht er nicht. Wie gesagt, stell dir mal vor, du sagst, nee, ich will damit ein paar so wunderbar weitermachen, das läuft ja wunderbar. Und dann sagt er dir, na, eigentlich ist meine Planung, ich will nach Hause gehen und möchte in Ungarn sitzen. Ja. So, also klare Entscheidung treffen. Und wie gesagt, du hast jetzt die Möglichkeit zu machen, wie gesagt, sehr, sehr zeitnah, also mach es. Und dann sollte man, nochmal, und dann sollte man sich mal absprechen, welche Spieler ich haben will. Also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Paul da den einen oder anderen Spieler, der da jetzt rumläuft, dass er den haben wollte. Also übrigens einen haben wir schon wieder weggeschickt, den Linksverteidiger, den wir mal geholt haben. Wie hieß der nochmal? Lakoki oder irgendwie sowas. Der war ja nur ein halbes Jahr da und dann haben wir ein halbes Spiel da und dann haben wir den gleich weggeschickt. Also das wäre vielleicht mal ganz gut, eine Absprache zu treffen. Welche Spieler möchte ich? Und ich möchte nicht Spieler auf der Bank sitzen haben, die richtig viel Geld kosten. Und wie gesagt, Buchalakis, Niederlechner, Hussi, gut, Niederlechner war schon da, Prevljak, sitzen alle auf der Bank.
So. Aber ich bin mir sicher, auch wenn sie es uns nicht verraten wollen, die Hertha-Oberen, dass genau diese Gespräche stattfinden. Wir werden natürlich darüber berichten. So, jetzt gucken wir noch mal.
Vorspiel.
In aller Kürze nach vorne. Erstmal natürlich heute am Dienstag Weltpremiere für Union, die besten aller Tage. Union, ganz großes Kino. Heute also die Weltpremiere im Kino International in Mitte. Ab Donnerstag, ab dem 4. April, Beke, wenn du dann auch wieder zurück bist, ganz normal auf der großen Leinwand zu sehen. Also Union von Anne-Kathrin Händel, der Dokumentarfilmerin aus Berlin. 2 Jahre lang war die mit dem Team unterwegs, mit allen Menschen, Susi Koplin als Mannschaftsleiterin und so weiter und so weiter. Also da gibt es spannende Einblicke bis zur Champions League eben ab dem 4.4. Aber wir gucken jetzt mal auf das, was fußballerisch kommt. Machen wir schnell mit Hertha weiter, weil die einfach als nächstes dran sind. Freitagabend in Paderborn, der 9. Hertha BSC beim 8. Paderborn. Die haben einen Punkt mehr im Moment, Axel.
Übrigens, bloß mal das alleine, was du gerade sagst, Paderborn ist jetzt schon vor uns. Sie haben, glaube ich, zu Hause 5-0 abgefrühstückt. So, das meine ich. Und Beke hat was vorhin Richtiges gesagt. Musst du mal gucken, was holt jemand aus den Spielern da raus. Und da muss Paul sich natürlich auch fragen, ob das ausreichend ist. Dann 38 Punkte, vor uns ist Fürth. Paderborn ist vor uns, was ist da noch? Über Kiel will ich gar nicht reden. So, also ich bin mal gespannt. Also ich glaube, Paul wird das jetzt durchsetzen, mit den jungen Leuten da weiter zu spielen. Ich bin aber gespannt, wie die Alten darauf reagieren, wenn die Alten immer auf der Bank sitzen da. Also ja, in Paderborn, was, also wie gesagt, mit dem Aufstieg darüber müssen wir nicht mal reden, obwohl so ein bisschen... sind ja nur 8 Punkte, Beke. Ne? Wir geben doch erst auf, wenn es nicht mehr geht, oder? Die tun, ja. uns auch alle so einen Gefallen. HSV, die sind so blind, die tun uns auch den Gefallen. Spielen wieder nur unentschieden, alle so. Die einzigen, die jetzt mal gewonnen haben, sind Düsseldorf. Und och,
naja,
regt mich da so.
Axel Kruse hier verzweifelt, halten wir es doch mit Florian Niederlechner, der gesagt hat, wir müssen unseren tollen Fans was wiedergeben, also schöne Spiele liefern und vielleicht Punkte. So, wo ist mehr Weisheit als im alten Griechenland bei der thessalonikanischen Tapetenanalyse? Da muss Christian Beek jetzt sagen, wie man denn bitte Bayer 04 Leverkusen besiegen kann. Hat noch keine Mannschaft in der Bundesliga geschafft. Am Sonnabend hat Union um 15.30 Uhr die Ehe in Köpenick. Bitteschön.
Ich glaube, es ist soweit.
Oh, es passiert, ja?
Absolutes Highlight-Spiel für uns. Ja, wir gewinnen 2-0 und werden so ein ekliges Fußballspiel für die wirklich herausragenden Fußballer von Leverkusen hinlegen. Wir müssen diesen Spielansatz, den die Alonso-Jungs da haben, den müssen wir einfach brechen. Ich glaube, das können wir auch mit dieser Disziplin, die wir heute schon wirklich öfter besprochen haben, ist das möglich. Und nach vorne hin braucht man dieses Quäntchen Glück, aber auch diese Kaltschnäuzigkeit und mal die Ruhe und die Gelassenheit. Das haben die Jungs ein paar Tore versemmelt. Ich denke, dass ein paar Möglichkeiten versemmelt, nicht ein paar Tore versemmelt. Und ich glaube, in dieser Woche wird dort auch nochmal ein großer, großer Fokus draufgelegt, dann diese Ruhe und Gelassenheit vorm Tor dann auch zu haben, mit viel, viel Training und viel, viel Wiederholungen, ohne jetzt da in Panik zu verfallen oder ins Kopfkino. Und wenn man das macht und wenn die Jungs an ihr Leistungsvermögen kommen, was sie jetzt immer geschafft haben, dann hast du eine riesen Möglichkeit, dieser Übermannschaft, die derzeit in Deutschland und auch in Europa unterwegs ist, mal eine Niederlage zu verpassen. Also die sind dann einfach mal fällig, das Bayerwerk. Und schauen wir mal, also ich freue mich wirklich riesig auf dieses Spiel, weil das ist so eine Mannschaft zu erleben bei uns im Stadion und mit diesen Fähigkeiten, was sie geliefert haben, ja, so viele Spiele nicht verloren. Ich glaube 34 oder 35 Spiele. Das ist natürlich ganz großes Kino. Die kommen jetzt und mal sehen, wie wir uns verkaufen, was wir liefern können. Und also ich bin da sehr optimistisch, dass wir dieses Spiel 2-0 gewinnen, weil ich glaube, die sind jetzt mal fällig. Die hatten so viel Schwein jetzt, haben zum Schluss immer 2-3 Buden noch gemacht in der 98. und 112. gefühlt. Also es reicht jetzt. Wir sind jetzt dran und wir hauen jetzt 2-0 weg.
Aber ja. Beke, wir müssten mal gucken. Da ist ja übrigens Leverkusen, sie sagt, das Paradebeispiel für Meisterschaften zu machen. Wenig Gegentore, ich glaube, die haben 15 oder mehr nicht. Haben die überhaupt in den letzten Wochen, Monaten mal 2 Gegentore gekriegt?
War doch sogar in der Europa League. Ne?
Ja, in der Bundesliga meine ich jetzt. Bundesliga, glaube ich. Hat einer von euch einen Wettaccount? Weil ich habe auch das Gefühl, Beke, wie du sagst, dass Union das Spiel gewinnt. Ihr 2-0 würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein 1-0 könnte ich Union zutrauen, wenn du da hinten gut stehst. Weil wenn er eine gute Quote gibt, würde ich mich beteiligen.
Ja, machbar ist das, ja. Klar kann sich jede Mannschaft. Irgendwann sind die auch mal fällig, ja. Vielleicht ist es jetzt soweit, weil die jetzt echt Glück gehabt, die letzten Spiele, fand ich. Ja. Also die waren jetzt nicht ganz so zwingend in den Spielen selbst. Aber dann hinten raus natürlich haben sie diese Gelassenheit und dieses auch Selbstverständnis, Tore zu schießen. Aber irgendwann muss das ja mal kippen.
Übrigens, jetzt Bayern gegen Dortmund. Ich glaube, dass die Bayern-Spieler, das war ja 18:30-Spiel bei Bayern-Spiel, ich glaube, die haben hingeguckt und haben gesagt, oh Mensch, vielleicht dann 7 Punkte, dann sind wir nochmal dran. Genau. Und dann machen die in der 88. und 92. drehen das Spiel. Ich glaube, da bist du dann kurz vorm Spiel, brichst du dann innerlich auch zusammen. Oh, so ein Scheiß, wieder 10 Punkte, jetzt geht ja gar nicht mehr. Und ja, vielleicht war das auch ein Grund für die miese Leistung der Bayern gegen Dortmund.
Am 17. März hat Freiburg 2 Tore gemacht gegen Leverkusen in der Bundesliga 2-3 verloren. Also vielleicht einfach nochmal bei Christian Streich anrufen auf seine letzten Meter da im Breisgau. Und dann, meine Herren, müssen wir auf die Uhr gucken. Es war zu schön. Es ist wunderbar. Beke, letzte wichtige Frage. Bist du denn am Sonntag wieder hier? Oder bist du noch vor der Tapete in Thessaloniki?
Ja, ich bin am Sonntag wieder zurück.
Gut, sehr gut. Und auch im Stadion?
Nee, das werde ich diesmal nicht schaffen. Nein.
Gut, also ihr werdet...
Das gucke ich mir ganz in Ruhe im Fernsehen an.
19 Gegentore. Nur 19 Gegentore. Geil. Bayern München hat schon
19 Stück.
Ja, Stuttgart, Dortmund und Bayern, die haben
19 ist nicht viel.
32, 33, 34. Nicht schlecht.
Also, da gibt es wieder einiges zu erzählen. Hertha in Paderborn, der beinahe Klassiko in der zweiten Liga und dann aber Union gegen Leverkusen. Also, da freut sich Dirk Walsdorf in der kommenden Woche hier wieder auf bestens aufgelegte Herren im Studio. Christian Beek, Axel Kruse, herzlichen Dank für heute. Tschüssi.
Danke, Dennis.
Hau rein, Beke, viel Spaß auch. Noch.
Tschüss.
Und kiff nicht so viel. Ach nee,
das waren ja nichts Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Union und Hertha Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.